Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Mittwoch, der 2. Juni, Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Berner Aktionsplan gegen Rassismus, ein Jahr nach Arbeitsbeginn. Lesen und Schreiben, keine Selbstverständlichkeit. Und Ferien auf Balkonien oder Mexiko, der Zusammenhang zwischen Tourismus und Klimaerwärmung. Amik Chayn Makai, schön, Sie dabei.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Kurznachrichten. Zwei Tage nach dem Militäreinsatz gegen die internationale Hilfsflotte für den Gazastreifen hat Israel mit der Abschiebung der mehr als 600 festgenommenen Aktivistinnen und Aktivisten begonnen. Das teilte das Außenministerium in Jerusalem mit. Die israelische Regierung hatte unter massivem internationalen Druck angekündigt, dass die inhaftierten Menschen des internationalen Gaza-Hilfskonvois freigelassen würden. Israels Marine hatte am Montag die 6 Schiffe der Gaza-Solidaritätsflotte im Mittelmeer angegriffen, um sie an der Fahrt in den blockierten Gazastreifen zu verhindern. Bei der Militäraktion kamen nach israelischen Angaben mindestens 9 Menschen ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt. Die Aktion wird weltweit heftig kritisiert. Die US-Justiz nimmt Ermittlungen gegen die Verantwortlichen der Ölpest im Golf von Mexiko auf. Das gab der US-Justizminister bekannt. Als einer der Hauptverantwortlichen der Katastrophe gilt der britische BP-Konzern. Der Justizminister sicherte zu, Zitat, dass die Verantwortlichen der Katastrophe sie beseitigen und die zerstörten Naturressourcen wiederherstellen oder ersetzen müssen. Der Bundesstaat Alabama hat mittlerweile die Schließung der Austernbänke angeordnet. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, teilte das Gesundheitsministerium des US-Bundesstaates mit. Die Bohrinsel Deepwater Horizon ist vor der Südküste der USA am 20. April explodiert. 2 Tage später sank sie. Seitdem strömen Millionen Liter Öl ins Meer. Am Wochenende war der Versuch gescheitert, das Bohrloch zu versiegeln. Im thailändischen Parlament ist ein Misstrauensvotum gegen Regierungschef Apisit gescheitert. Bei der Abstimmung im Parlament hat die Regierungskoalition die Opposition überstimmt. Die Opposition hat dem Regierungschef vorgeworfen, mit seinem Vorgehen gegen die oppositionellen Demonstranten in Bangkok die Menschenrechte verletzt zu haben. Die weltweiten Rüstungsausgaben haben letztes Jahr einen neuen Rekordstand erreicht. Mehr als 1,5 Billionen Dollar gaben die Regierungen der Welt letztes Jahr für Rüstungsgüter aus. Dies geht aus dem Jahresbericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Das ist ein Anstieg um fast 50% im Vergleich zum Jahr 2000, berichteten die Experten. Knapp 3/4 der Staaten, deren Zahlen zur Verfügung standen, hätten ihre Rüstungsausgaben im vergangenen Jahr erhöht, heißt es in dem Bericht. Allein die USA gaben im vergangenen Jahr 47 Milliarden Dollar mehr für Rüstung aus als im Vorjahr. Mit insgesamt 660 Milliarden Dollar für Militärausgaben führen die USA die Liste an. An zweiter Stelle liegt nach Einschätzungen des Instituts China, obwohl es aus China keine offiziellen Zahlen gibt. Der Blick aufs Wetter. Heute ist es bewölkt und regnerisch bei bis zu 17 Grad. Morgen bleibt es trocken und mit einigen Sonnenstrahlen wird es 18 Grad. Dann geht es bergauf. Am Freitag wird es bei 23 Grad ziemlich sonnig und bei strahlendem Sonnenschein steigen die Temperaturen am Samstag auf bis zu 27 Grad an.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Seit einem Jahr gehört die Stadt Bern zur Städtekoalition gegen Rassismus. Deshalb hat die Stadt angekündigt, innerhalb von 4 Jahren einen Aktionsplan mit 37 Massnahmen gegen Rassismus umzusetzen. Radio Rabe hat nachgefragt, was sich im vergangenen Jahr bereits getan hat. Ein Jahr nach Arbeitsbeginn am neuen Aktionsplan gegen Rassismus sei man gut im Zeitplan, heißt es beim zuständigen Kompetenzzentrum Integration der Stadt Bern. Vom 10-Punkte-Plan mit insgesamt 37 Maßnahmen habe man bereits einiges umgesetzt, so Marianne Helfer vom Kompetenzzentrum Integration.
Zusammen mit dem Tiefbauamt haben wir es fertiggebracht, das sind die Sondernutzungskonzession für die Plakatierung auf öffentlichem Grund, wird ein Passus aufgenommen, wonach rassistische Werbung in Zukunft verboten ist in der Stadt Bern. Wir haben das Forum der Migrantinnen und Migranten zum Thema Diskriminierung durchgeführt, zum Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März einen Aktionstag gemacht. Da waren wir in der Innenstadt unterwegs mit dem Stopp-Rassismus-Kiosk. Für nächstes Jahr planen wir dann eine ganze Woche.
Im Kommunikationskonzept der Stadt Bern sei außerdem ein neuer Grundsatz verankert worden. Dieser schreibt diskriminierungsfreie Kommunikation vor. Dazu werde gerade ein Leitfaden ausgearbeitet, der bis Ende Jahr fertig sein sollte.
Den wir dann innerhalb der Stadtverwaltung auch verbreiten wollen und allenfalls, wenn das klappt, auch Schulungen durchführen wollen. Was das eben genau bedeutet, kommuniziert man diskriminierungsfrei.
Mit dem Aktionsplan gegen Rassismus sei man in der Stadt präsent und deshalb finde eine Sensibilisierung statt. Allerdings stellt man beim Kompetenzzentrum Integration fest, dass die weitere Umsetzung nicht wie gewünscht vorwärts komme.
Das Problem ist, dass der ganze Aktionsplan zurzeit noch ziemlich fest beim Kompetenzzentrum Integration ist. Und das ist auch eine Frage der Zeit. Also im Moment liegt es sehr bei uns, dass wir die Maßnahmen initiieren, auch wenn wir nicht federführend sind. Ich erhoffe mir, dass mit der Zeit, wenn der Aktionsplan noch bekannter ist, dass wir auch Aufgaben abgeben können und dass andere Stellen dann federführend sind, um die Maßnahmen umzusetzen.
Denn das Kompetenzzentrum sei personell begrenzt und es sei wichtig, den Zeitplan einzuhalten, um die geplanten Maßnahmen umzusetzen. Im Laufe der Arbeit am Aktionsplan gegen Rassismus habe man nämlich festgestellt, dass beim Thema Rassismus noch einiges an Klärungsbedarf bestehe.
Wenn wir von Rassismus sprechen, dann wird sehr schnell so in Schwarz-Weiß-Schablonen oder Schwarz-Weiß-Mustern gedacht, auch von der Hautfarbe her. Und es fehlt ein Gefühl auch für die Subtilität von Rassismus, also dass Rassismus zum Beispiel auch in Bezug auf die Religion stattfinden kann. Die ganze Islamdebatte, die zurzeit geführt wird, ist für mich exemplarisch. Und das wird aber nicht als Rassismus wahrgenommen. Oder beim Zugang zum Arbeitsmarkt, wenn junge Menschen aus dem Balkan einfach keine Lehrstelle finden, dann wird es nicht als Rassismus wahrgenommen. Dieses Gefühl fehlt noch.
Deshalb hofft man in der Stadt Bern, dass der Aktionsplan den Blick und die Wahrnehmung auf Rassismus schärft. In 3 Jahren soll der ganze Aktionsplan mit 10 Punkten und 37 Maßnahmen umgesetzt sein.
Rabe Info 95,6.
Das gesellschaftliche Leben wird durch das geschriebene Wort geregelt. Ein Formular am Postschalter ausfüllen, die Untertitel im Kino lesen oder die Abstimmungsvorlagen studieren, das ist für die meisten von uns selbstverständlich. Doch es gibt einige Erwachsene, die trotz Schulbildung große Mühe mit Lesen und Schreiben haben. Für sie werden alltägliche Aufgaben zu großen Hürden. Sie sind von Illetrismus betroffen. Theresa Bayer hat darüber mit Rosita Della Morte gesprochen. Sie ist Expertin beim Verein Lesen und Schreiben Bern.
Man liest über das Thema und dann denkt man, das ist doch nicht möglich in einem Land wie der Schweiz oder wie Deutschland, in einem Land, wo Bildung einen Wert hat, da kann das doch nicht sein, dass es Menschen gibt, die nicht genügend gut lesen und schreiben können.
Ende der 70er Jahre wurde man darauf aufmerksam, dass es auch in den Industrienationen eine große Anzahl von Menschen gibt, die Schrift im Alltag nicht richtig verwenden können. Das Phänomen wird wissenschaftlich als funktionaler Analphabetismus oder als Illetrismus bezeichnet. Der Begriff umschreibt die Tatsache, dass den Betroffenen die Grundfertigkeit des Lesens und Schreibens viel Mühe kostet. Und das trotz Schulpflicht. Rosita Della Morte vom Berner Dachverband Lesen und Schreiben weist darauf hin, dass man deshalb Illetrismus und Analphabetismus nicht in einen Topf werfen darf.
Das sind nicht einfach Menschen, die nicht lesen und schreiben können, sondern die einen erschwerten Zugang zur Sprache haben.
In der Schweiz sind rund 800.000 Menschen, also 18% der Erwachsenen, von Illetrismus betroffen. Die Zahlen müssen aber hinterfragt werden, denn einerseits sind rund die Hälfte dieser 800.000 mit einer anderen Fremdsprache aufgewachsen und zudem sind die Grenzen, ab wann man überhaupt von Illiterismus spricht, sehr verschwommen. Auch die PISA-Studie ist methodisch umstritten, hat aber gezeigt, dass Illiterismus in großem Maße Jugendliche betrifft. Im Kanton Bern haben 24% aller 16-Jährigen eine ungenügende Lesekompetenz.
Und das hat mich sehr erstaunt, weil ich gedacht habe, die lesen ja, die gehen aufs Internet, die lesen, aber das Leseverstehen ist nicht ausreichend.
Wenn man sich auf die Suche nach Gründen für Illiterismus begibt, zeigt sich schnell, wie individuelle, familiäre, schulische und komplexe gesellschaftliche Faktoren zusammenspielen. Schule und Elternhaus sind aber auf jeden Fall zentral. In den schwierigen sozialen Verhältnissen sogenannter bildungsferner Schichten ist die Erfahrung im Umgang mit Schrift eingeschränkt, zum Beispiel, weil Eltern ihren Kindern nicht vorlesen. Die Kinder sind dann schnell überfordert in den ersten beiden Schuljahren, in denen Lesen und Schreibenlernen auf dem Stundenplan steht. In späteren Schuljahren sind diese Grundlagen dann kaum aufzuholen.
Ich denke schon auch, dass es ein Problem schulischer Art ist, dass in der Schule das Mittelfeld nach vorne gehoben wird oder weitergeführt wird und die Kinder, die Schwierigkeiten haben beim Begreifen von irgendetwas, das kann auch im Rechnen eine Schwierigkeit auftauchen, dass diese Kinder im System, wie es bis jetzt angewendet wird, oder das schweizerische Schulsystem, dass das nicht sehr geeignet ist.
Kritisiert Rosita de la Morte. Die Ressourcen an Lehrkräften seien zu knapp, um sich auf Kinder zu konzentrieren, die zum Lernen von Lesen und Schreiben mehr Zeit als andere benötigen. Um später die Lücken zu schließen, braucht es vor allem die Eigeninitiative der Betroffenen und auch den Willen, die mit der Schulzeit verbundenen Ängste zu überwinden und nachträglich einen Kurs zu besuchen. In den Schreibkursen für Erwachsene, wie sie der Verein Lesen und Schreiben Bern seit 23 Jahren anbietet, geht es nicht darum, orthografisch perfekt schreiben zu lernen, sondern vielmehr darum, sicherer zu werden. Sei es beim Schreiben von Glückwunschkarten oder beim Verstehen von Gebrauchsanweisungen. Der Alltag wird auch erleichtert, weil die Betroffenen sich nicht mehr nervenraubender Vermeidungsstrategien bedienen müssen.
Da gibt es allerlei Strategien. Also die Leute, die sagen, ich habe die Brille vergessen, ich habe eine Sehnenscheidenentzündung oder können Sie mir das ausfüllen oder kannst du mir das machen? Ich flick dir dann später deinen Rat oder was auch immer. Oder dass man so einen Kompetenzentausch macht oder dass man etwas gar nicht tut.
In einem Land mit hoher Alphabetisierung wie der Schweiz bedeutet dieses Unvermögen vor allem Stigmatisierung. Die Betroffenen schämen sich, sind unsicher, verheimlichen ihre Mühe mit dem Lesen und Schreiben auch vor ihren Freunden und haben Angst vor Diskriminierung. Vielleicht war es auch deshalb schwer, für diesen Beitrag mit Schülern aus den Schreibkursen zu sprechen. Umso mutiger, dass sich Mr. Schweiz 2009 André Reitebuch öffentlich zu seiner Lese- und Schreibschwäche bekannt hat. Ein Tabubruch, könnte man meinen. Ein Mr. Schweiz als Botschafter des Illiterismus. Dass darüber berichtet wurde, war gut, aber wie darüber berichtet wurde, war falsch. Die Medien haben die Debatte nämlich so ausgeschlachtet, dass André Reitebuchs Schreibschwäche vor allem mit Unintelligenz gleichgesetzt wurde.
Ich war mir nicht sicher, was das auslösen würde, aber mit zunehmender Publizität von Mr. Schweiz mit diesem Thema habe ich dann auch gedacht, das schüchtert die Leute mehr ein, als was das nützt.
An diesem Punkt wäre es neben der Sensibilisierung vor allem nötig, die Vorbehalte zu brechen, Lese- und Schreibkompetenz sei eine Frage des Intellekts. Die größten Ängste der Betroffenen rühren auch daher, die Angst, nicht ernst genommen zu werden, die Fachkompetenz abgesprochen zu bekommen, als dumm angesehen zu werden. Rosita de la Morte möchte ankämpfen gegen den Irrglauben.
Dass in unserer Gesellschaft, dass es eine Ableitung gibt, wer nicht richtig schreibt, der ist fachlich auch nicht auf der Höhe.
Sagt Rosita de la Morte vom Verein Lesen und Schreiben Bern. Auf der Internetseite www.lesenschreiben-bern.ch gibt es Informationen zu aktuellen Kursen. Den Link dazu finden Sie auch bei uns unter rabe.ch.
Rabe Info 95,6.
Derzeit reisen weltweit über 900 Millionen Menschen ins Ausland. Ein Wochenendflug in eine europäische Metropole oder gar nach New York ist keine Ausnahme mehr. Immer mehr Billigflieger sorgen dafür, dass die Reisefreiheit über den Wolken zum unbegrenzten Gut wird. Zumindest für diejenigen, die den richtigen Pass haben. Denn tatsächlich kommen nur etwa 2% der Weltbevölkerung in den Genuss des Fliegens. Der Flugverkehr ist allerdings eine der Hauptverursacher von Klimagasen. Die Radiosendung «Über den Wolken» von Dynamo Effekt, einer Kooperation verschiedener europäischer freier Radios, befasst sich mit dem Thema Tourismus und Klima. In den nächsten 3 Rabe-Infos hören Sie je einen Ausschnitt aus dieser Sendung. Der heutige fasst ein paar beunruhigende Zahlen zum Einfluss des Tourismus auf die Klimaerwärmung zusammen.
Nehmen wir einmal an, der Tourismus wäre ein Land. Dann stünde er an 5. Stelle auf der Liste der größten Verursacher von Klimagasen, direkt hinter den USA, China, der EU und Russland. Der internationale Tourismus allein trägt schon jetzt zu schätzungsweise 5-7% der globalen CO2-Emissionen bei. Berechnet man Stickoxide und Flugkondensstreifen mit ein, so sind es gar 9% der Treibhausgase, die auf den Tourismus entfallen. Eine Reise ist eine richtig komplizierte Sache. Zum Beispiel der Strandurlaub auf einer Nordseeinsel. Bevor die Lunge Seeluft atmet und die Füße im Meerwasser baden, sind oft mehrere hundert Kilometer Anreise zu bewältigen.
Die Beherbergung, ob im 5-Sterne-Hotel oder auf dem Campingplatz, involviert eine Fülle von Dienstleistungen. Vom Kochen und Wäschewaschen bis zur Abfallentsorgung.
Energieintensive Technik, vom beheizten Swimmingpool und der Getränkekühlung bis hin zur Klimaanlage, macht den Urlaub zum Luxusgut. Ein Urlauber konsumiert am Tag bis zu 100-mal so viel Energie wie zu Hause.
Zwar wurde der Tourismus früher gerne als weiße Industrie ohne Schornsteine bezeichnet, doch tatsächlich ist er einer der energieintensivsten Sektoren weltweit. Die meisten Klimagase werden eben nicht am Boden produziert, sondern da, wo die Atmosphäre am empfindlichsten reagiert, in großer Höhe.
Andreas Zott, Klimareferent und Tourismusexperte bei der österreichischen Organisation RESPECT.
Der Flugverkehr verursacht CO2, was leicht zu erfassen ist, verursacht aber neben CO2 vor allem durch Kondensstreifen und Cirruswolken, das sind kleine Eispartikel, die sich in der Luft bilden, in bestimmten Atmosphärenschichten, die haben Klimawirkungen und es gibt sehr große wissenschaftliche Unsicherheiten. Allerdings, wenn man den wissenschaftlichen Kenntnisstand zusammenfasst, kann man grob sagen, dass die CO2-Emissionen vom Flugverkehr mal 3 multipliziert werden müssten, um die tatsächliche Treibhauswirkung zu haben. Wenn man sich dieses ganze Verhältnis über die CO2-Emissionen anschaut, was 1 Kilometer Reisedistanz pro Person an CO2-Emissionen verursacht, so sieht man, dass das Flugzeug im Schnitt 0,35 Kilogramm CO2-Äquivalente für einen Kilometer hat, das Auto 0,14, also schon beträchtlich weniger. Und im Vergleich dazu, und da sieht man den großen Unterschied, hat die Bahn einen Wert von 0,03 und der Bus sogar einen Wert von 0,02.
Der WWF Deutschland hat vom Öko-Institut den ökologischen Fußabdruck repräsentativer Reisen berechnen lassen und miteinander verglichen. In Kilogramm Kohlendioxid gibt der Fußabdruck an, welche Menge an Treibhausgasen pro Person in die Atmosphäre entweicht.
Mallorca, das beliebteste Urlaubsreiseziel der Deutschen. Erst die Koffer mit dem Auto zum Airportbus karren, dann bis zum Flughafen in Hamburg. Nach nur 4 Stunden Flug geht es direkt ins 4-Sterne-Hotel. 2 Wochen dauert der Urlaub. Der touristische Klimafußabdruck beläuft sich auf 1221 Kilogramm CO2 oder rund 87 Kilogramm pro Tag und pro Person.
Zum Vergleich: 2 Wochen Familien-Sommerurlaub an der Ostsee.
Anreise im vollbepackten Pkw, Unterkunft in einer Ferienwohnung mit Selbstverpflegung, wobei täglich ein Besuch von Fastfood-Restaurant und Würstchenbuden mitberechnet wurde. Die CO2-Belastung liegt mit 258 Kilogramm oder rund 18 Kilo am Tag bei ungefähr einem Fünftel der Mallorca-Reise.
Günstiger geht es fast nur auf Balkonien. Wer 14 Tage zu Hause Urlaub macht, mit Freunden gemeinsam die Nachbarstädte erkundet und sich zwischen Badesee und Kinoabend hauptsächlich per Fahrrad bewegt, belastet das Klima gerade einmal mit 58 Kilogramm CO2. Das sind 4 Kilogramm am Tag.
Am oberen Ende der Liste steht der zweiwöchige Urlaub in Mexiko mit über 7200 Kilogramm. Allein der Fernflug schlägt mit 6350 Kilogramm zu Buche.
Aus Klimaschutzperspektive ist zwischen Urlaubs- und Geschäftsreisen nicht zu unterscheiden. Allein die Pendelflüge zwischen Bonn und Berlin verursachen jährlich 20.000 Tonnen CO2.
Ohne Gegenmaßnahmen wird sich der Anteil des Luftverkehrs an der globalen Klimaerwärmung erhöhen. Nach Angaben des Weltklimarates von 3,5% im Jahre 1992 auf 15% in 2050. Es ist offensichtlich. Ohne die Einbeziehung des Flugverkehrs in die Klimaschutzpolitik werden alle anderen Maßnahmen zum Klimaschutz weitgehend zunichte gemacht.
Das war ein Ausschnitt aus der Sendung Über den Wolken von Dynamo Effekt. In einem weiteren Ausschnitt der Sendung erfahren Sie morgen im Rabe Info mehr über CO2-Kompensationsplattformen wie MyClimate und was klimaneutrales Fliegen tatsächlich bedeutet. Die ganze Sendung gibt es auch online unter dynamoeffekt.org.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, 2. Juni. In der Redaktion waren Lucia Vasella, Theresa Bayer und Shane Mackay. Das Rabe-Info gibt's als Podcast auf unserer Internetseite www.rabe.ch und dort finden Sie auch die Links zu den Beiträgen aus den Infosendungen. Die nächste aktuelle Ausgabe vom Rabe-Info hören Sie morgen um 11 Uhr auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.